Gut, danke vielmals, dass wir da sein. Brauchst du noch irgendetwas? Oder soll man...
Nein, ready.
Gut. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast «Können wir reden?». Mein Name ist Matthias Hauser und bei mir ist der wunderbare Cenk.
Sali Matthias.
Hey, mega schön, dass wir bei dir sein können, quasi in deinem Podcast-Studio, in deinem wunderbaren Keller. Hast du da viel Zeit und Mühe investiert, um das hier so herrichten?
Das ist jetzt vom Reto Jost und mir, da, ja, unser Podcast-Studio. Wort und Spiele heisst unser Podcast. Und ja, willkommen in der Wort- und Spiele-Höhle.
Ja, passt natürlich gut zum Thema, können wir reden. Thema Kommunikation. Du bist ja quasi auch ein Profi, kann man sagen. Hast du nicht sogar irgendetwas in die Richtung studiert im weitesten Sinn?
Nein, ich habe Wirtschaftsrecht studiert.
Ja.
Also zuerst schon Linguistik und Kommunikationswissenschaft.
Ah, eben so irgendetwas ist man noch gewesen, ja.
Es geht mehr so ins Übersetzen in Linguistik, Sprachwissenschaft. Und jetzt, nach dem Wirtschaftsrechtsstudium kurz im HR gewesen und dann in der Werbung gelandet. Mhm. Auch ganz viel Kommunikation gemacht, ja.
Eben, gell. Wort und Spiel ist eigentlich, passt ja perfekt auf dich, oder? Wann hast du das erste Mal gemerkt, ich liebe Wort und spiele gerne damit umeinander?
Hey, mega früh, also schon in der Schulzeit. Wir hatten so eine Klassenstunde gehabt am Mittwochmorgen. Mhm. Schon so einen halben Tag gewesen halt früher. Und dann haben wir die Klassenstunde immer mit so Problemen, wenn wir irgendwas zu lösen hatten, so in der Runde und so. Wir sind eine gute Klasse gewesen, haben nie ein Problem gehabt. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir in dieser Stunde halt gesungen haben oder sonst etwas gemacht haben. Und zwei Kollegen haben mich dann so mit ins Boot genommen und dann haben wir angefangen, so Otto-Sketches nachmachen.
Ah ja.
Und Otto ist ja der Wortspiel-Akrobat.
Godfather of Wortspiel.
Absolut. Und durch das ist so ein bisschen, ja, das Spiel mit der Sprache entstanden. Und ja, wenn es die Zweitsprache ist, die du lernst, hast du auch nochmal einen anderen Bezug, weil es wirklich grammatikalisch und so mit den Regeln lernst. Und dann kannst du, wenn du die Regeln kennst, schon sehr viel damit umspielen.
Stimmt, das habe ich mir gar noch nicht überlegt, dass das quasi die zweite Sprache ist für dich.
Ja.
Und wie ist es jetzt im Moment? Also hast du das Gefühl, du bist jetzt fast mehr zuhause quasi im Schweizerdeutschen, der Deutschen? Oder gibt es manchmal gleich Sachen, wo du irgendwie dann, ich nehme an, Türkisch oder überlegst?
Gar nicht. Also Türkisch ist nur, wenn ich mit den Eltern oder halt mit türkischsprachigen Leuten rede. Es gibt so... Einmal, wenn man mit Kollegen und so um ist, wo man dann Sachen auf Türkisch besser sagen kann oder weil es gerade um irgendein Thema geht, wo mit der Türkei zu tun hat oder irgend so etwas, dann gibt es einmal schon so ein bisschen Jokes und so, die man macht. Aber sonst, ich denke auf Schweizerdeutsch und ja, das ist eigentlich meine mehr Muttersprache als Türkisch.
Wie ist der Humor zuhause geprägt gewesen oder wie ist das so ein bisschen gesehen? Ist das etwas von den Eltern ausgekommen oder so?
Hey, das ist Volkssport bei uns.
Ja.
Also das zählt wirklich zum guten Ton. Wenn man in gesellschaftlicher Runde ist, dann gibt es immer mindestens so einen Onkel, der halt so Anekdoten erzählt und dann geht es wirklich um. Und früher hat man nur das gemacht. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Ich bin nicht mehr so in diesen Familienfesten irgendwie dabei, aber...
Wirst nicht mehr eingeladen.
Ja, es ist halt ein bisschen verstreut. Ich habe viele Verwandte in Deutschland. Also Hannover ist so die Mutterseite und Türkei ist halt nicht mehr so oft, gar nicht mehr so oft. Aber früher sind wir viel auf Besuch und so und dort als Kind bist du einfach dort geguckt und hast geschaut, was die Erwachsenen so machen. Und dann sitzen sie am Esstisch und erzählen eine Geschichte nach der anderen, Anekdoten und da gibt es wirklich legendäre Leute und das Lachen und zum Lachen bringen ist ein ganz grosser Teil davon.
Man würde sagen, ist lustiger deine Mutter oder dein Vater?
Der Vater macht klassischerweise mehr Witz, ist eher so ein bisschen auf das polt, dass er in seiner Kommunikation auch Wert darauf legt, halt Witz zu machen und so. Aber die Mutter hat auch einen guten Humor, finde ich. Ja.
Gell, wahrscheinlich, wenn sie dann mal auspackt oder anfängt, dann umso mehr, oder?
Ja, mega. Also mit ihr lache ich zusammen viel, wenn man einfach ja, viele Sachen erzählt. Oder ich bringe sie gerne zum Lachen. Und mit dem Vater ist einfach, ja, man macht Sprüche und tut sich auch ein bisschen anzünden und so. Das ist so ein bisschen, ja, sonst eben der Männersport, was irgendwie in allen Männerrunden gibt, habe ich das Gefühl.
Du bist ja jetzt der von der Family, der auf der Bühne bist. Bist du aber auch der Lustigste von der Familie?
Nein. Nein, das ist meistens ja nicht so. Es ist, also in der Familie, in der Verwandtschaft vor allem, ganz viele sehr originelle Charaktere, die sich nicht verstellen oder irgendwie etwas mit erarbeiten, sondern einfach von Natur aus das Maul aufmachen und lustig sind.
Und wir finden dann auf der Bühne eben die Form, wo wir auch dann kommunizieren oder wo wir klar in der Rolle sind von, ich denke vielleicht auch, wir sagen irgendwie besonders mutig oder so. Ich habe mir überlegt, gehst du gern auf andere Leute zu, weißt, um sie ansprechen oder so? Kommst du gut und einfach mit anderen Leuten ins Gespräch oder bist du da eher ein bisschen zurückhaltend?
Ich bin im Fall relativ introvertiert.
Ja.
Also es ist immer so ein bisschen der Widerspruch, den man hat. Also genau. Auf der Bühne kannst du es wie kontrollieren und du sagst, du weißt, was du sagst und es ist ein bisschen weniger Risiko irgendwie und sonst bin ich meistens sehr ruhig und eher am Zuhören. Das war im Arbeitsumfeld auch immer so gewesen, als ich parallel Comedy und im Büro gearbeitet habe, ist immer so ein bisschen wie ein Vorwurf im Raum gestanden, so, hey, du bist gar nicht so lustig, machst ja gar nicht etwas, sagst ja gar nicht. Aber das ist ja genau. Also wenn eine Runde da ist und alle machen Witz, bin ich ruhig.
Mhm.
Und wenn eine Runde da ist und es geht um etwas Ernsthaftes und etwas Todernstes, dann kannst du sicher sein, dass ich Witz mache. Das ist
so bei Beerdigungen und so bist du
voll. Ja, voll. Also ja, Beerdigung ist dort irgendwann, merkt man schon, wenn so alles mega ernst. Aber wenn das Thema ernst ist, einfach so in der Gesprächsrunde, dann ja, triggert es mich immer, um das aufbrechen und auflockern.
Aber es braucht wahrscheinlich auch einen Moment oder eine gute Atmosphäre, damit man kann locker sein kann. Und weil ich bin zum Beispiel auch so, dass ich jetzt, wenn andere unterhalten, bin ich immer auch so ein bisschen zurückhaltend oder so und muss mich da nicht im Vordergrund spielen quasi. Aber wenn man merkt, es vibet irgendwie und es ist so eine gute Stimmung oder man vertraut vielleicht auch den Leuten, je nachdem, dann kommt man schon so ein bisschen
ins Entertainen. Ja, also Zurückhaltung ist ja auch nicht immer nur aufgrund von irgendwie Selbstschutz, sondern es ist auch ein bisschen der Schutz für die anderen. Weil es ist immer so, es ist für mich auch immer so, man hat einen neuen Freundeskreis oder man geht über Besuch und lernt neue Kinder kennen und so, dann bin ich immer da ruhig, bis ich auftaue, bis ich merke, okay, wo kann ich was sagen und wie viel kann ich und so. Und dann kann ich dann schon zu dem mutieren, der dann die ganze Zeit etwas macht und erzählt, wenn ich die Reaktionen habe und so.
Mhm.
Aber sonst, es ist wirklich das Gegenteil, ich bin einfach ruhig.
Es hat auch Leute gegeben, eben gerade, wo du angefangen hast mit Comedy und auf der Bühne Sachen machen, die dann so gesagt haben, eben, ich würde das gar nicht geben, ich kenne dich gar nicht so.
Nein, das nicht.
Das denke ich das nicht.
Also ich habe nicht einen mega riesen Freundeskreis, weißt, wo die Leute nur so irgendwie noch peripher irgendwie, ich habe so eine Handvoll Leute und die mich kennen, mit denen lachen wir uns tot. Also dort sind wir immer nur am Seich erzählen, eigentlich nur so. Und das ist halt das, was ich eben dann muss so ein bisschen einpegeln, weil ich irgendwann gehst du zu weit, irgendwann machst du den letzten Witz, wo so der andere findet, hey, jetzt langsam lang jetzt und dann musst du so bitte, oh nein, sorry, entschuldige und so. Also das ist eigentlich eher das Risiko, dass ich zu viel Sprüche mache, dass die ganze Zeit irgendetwas ist, dass dann die Ernsthaftigkeit gar nicht mehr rum ist und das kann dann irgendwie stören. Aber dass es irgend so ein Outlet gibt für mich, ist wie ist ein bisschen auf der Hand gelegen.
Mhm. Du hast ja, glaube ich, auch so Freestyle-Battles oder irgendwie so ein bisschen auf eine musikalische Art und Weise ja oft auch kommuniziert, glaube ich, oder? Stimmt das?
Also meine erste Bühnenerfahrung außerhalb von der Schulzeit, wo ich viel Schultheater gespielt habe und so, ist irgendwie in einer Kunstrichtung Rap gewesen und dort hat es die A Cappella-Battles gegeben. Mhm. Also die unterscheidet sich von den Freestyle-Battles. Freestyle Battles ist so, du darfst nichts Geschriebenes mitbringen.
Mhm.
Es läuft Musik, ein Beat und dort tust du dich abwechselnd abduschen mit 4 Zielen, 8 Zielen. Und die müssen spontan entstehen. Und das kann ich nicht. Zu schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe weder die Übung noch, habe ich mich wirklich so reingefuchst in das. Das, was ich gemacht habe, sind A Cappella Battles, also A Cappella halt ohne Musik.
Mhm.
Und man hat etwa 3 Monate Zeit, sich auf den Gegner vorzubereiten.
Was hat dir dann gerade gelangt, die 3 Monate?
Ja, also ich habe auch jede Sekunde genutzt zu dem, aber das ist jetzt Zeit, das ist das, was ich konnte. Das ist, du weißt, wer dein Gegner ist, gehst recherchieren, schaust, was er so macht. Und dann fängst du an schreiben und dann hast du deine Texte parat. Meistens sind es so 3 Runden, 3 Minuten oder so, und dann schreibst du deine 3 Runden. Dann kommst du vorbereitet dort und dann tut jeder abwechselnd seinen vorbereiteten Text vortragen.
Mhm.
Und wenn ein anderer etwas gesagt hat, kannst du natürlich, bevor du deinen Text anfängst, spontan noch reagieren.
Ja.
Oder in der Mitte irgendetwas oder am Schluss. Aber 99% ist geschrieben.
Mhm. Bei dien A Cappella-Battles, da hast du eben schon, ist schon darum gegangen, zum anderen Roast ein bisschen, oder? Ein bisschen zu dissen.
Absolut.
Auf eine wunderbare, kreative Art und Weise.
Ja, es ist wie bei allem eine Geschmacksfrage und so eine Grauzone, wo, bis wohin kann man gehen oder was kann man machen. Aber da kann man eigentlich, darf man alles, alles ist erlaubt. Es gibt Leute, die sich absprechen und sagen, hey, keine Ahnung, Mutter ist tabu und so. Das ist so der Klassiker. Und ich habe nie irgendein Tabu vorgegeben und ich habe immer gefunden, schau, wenn du das machst, selber schuld. Weil man das kann sehr einfach jemandem das wie um die Ohren schlagen.
Aha.
Also ich hatte einen, der zum Beispiel voll auf die Mutter gegangen ist, die ganze Zeit, und ich habe schon gewusst vorher. Und dann konnte ich so einen Konter vorbereiten. Und dann ja, habe ich das wie geflippt, sagt man dem. Ich wusste, er sagt das jetzt. Und dann bin ich so ein bisschen mit der Respektkeule gekommen.
Ja.
So von wegen, du behauptest, du besorgest meiner Mutter einen Orgasmus. Das sieht für mich irgendwie schwach aus, weil bei uns, dort, wo ich herkomme, begrüßt man Mütter mit einem Handkuss.
Ja,
weißt, so.
Okay.
Und alle so, und alle Frauen so, oh ja, voll. Und das ist natürlich nicht, weißt du, wie es meine Haltung ist, sondern weil du auf der Bühne halt das musst können kontern. Und dann tust du es einfach umdingsen. Weil am Schluss kannst du eigentlich nur sagen, und wenn du so über meine Mutter redest, fällt das negativ auf deine eigene Mutter zurück.
Mhm.
Weil das beweist nur, dass du schlecht erzogen bist. Und das ist so ein mega, eigentlich ein bünzliger Ansatz, aber es wirkt halt mega, wenn der andere flach ist und du dann tief gehst. So.
Ja.
Aber man kann natürlich auch krasse Mutterlines kreieren, wo man denkt, wow, wie kommt der auf das? Und die Kreativität ist dann dort im Vordergrund. Und je plumper, desto weniger gut wird es auch bewertet.
Ja, absolut. Kann man da irgendetwas lernen für seinen eigenen Alltag oder so? Hat dir das irgendetwas weiter etwas gebracht?
Also Schlagfertigkeit ist das eine, aber das ist eher etwas, was man schon mitbringen muss. Das andere ist einstecken können. Also, dass du einfach dort stehst und jemand kann 3 Minuten lang einfach sagen und du musst einfach ruhig sein und warten und musst warten, bis du an der Reihe bist. Und in dem übt man sich schon. Aber ich bin nie jemand, der sich sehr etwas zu Herzen genommen hat, wenn es Wörter waren.
Mhm.
Weil ich auch einfach gut auch zurückgehen konnte. Und das war ja das, was ich auch konnte. Ich konnte nie schlägern, nie kämpfen. Ich konnte, wenn, dann weggerannt oder so. Aber ich meine, habe ich einfach meine Kraft entdeckt, was ich kann, und das ist halt mit Wörtern. Und wenn dann irgendwie 4 krasse Typen vor dir stehen, kannst du einfach laut genug allen sagen, hey, ich komme zum 4. Look, ich bin 3 Jahre jünger als ihr und ich. Und dann tust du sie entwaffnen, ohne dass du dran kommen
musst. Yeah.
Aber eigentlich ist es ein Bluff, oder? Eigentlich denkst du, okay, zum Glück, hoffentlich funktioniert das.
Und ist dir das oft gelungen, dass du dich quasi kommunikativ aus der Schwinge
ziehst? Bis jetzt schon, ja. Bis jetzt habe ich mich nie müssen, wirklich körperlich zur Wehr setzen. Wenn ich gemerkt habe, die Wörter kommen nicht an, dann abhauen. Aber es sind auch schon Situationen entstanden, wo ich gewusst habe, jetzt kann ich dem sagen, was ich will. Also so ein bisschen in Entmächtigen geht nicht.
Mhm.
Und dann gehst du einfach unten durch. Und dann sagst du einfach, hey, look, okay, in so einem Live, dass ich dich irgendwie, weißt, gestresst habe oder irgendwie denke, oder wirklich. Und du musst es deeskalieren und gibst mir nicht zusätzliche Gründe, um aggressiv zu sein. Und dort bin ich immer, habe ich keinen falschen Stolz gehabt, wo ich gefunden habe, nein, ich muss jetzt vor allem im Mann stehen und so. Und ich habe immer gefunden, hey, besser keinen körperlichen Konflikt eingehen und das schlucke ich einfach und gehe mit, ja, relativ, also lieber gescheit sein, anstatt stark.
Kannst du eigentlich auch besser mit Kritik umgehen, weil du das gelernt hast, quasi, dass 3 Minuten lang etwas auf dich einprasselt?
Das ist eben nicht Kritik. Also dort gibt es natürlich auch Leute, die in diesen 3 Minuten Sachen finden, die dich wirklich treffen.
Mhm.
Und wenn du wirklich dich getüpft fühlst und merkst, scheiße, das stimmt, da hat er voll recht, das ist immer schwierig.
Ja.
Immer schwierig, damit umzugehen. Und bei Kritik reagiere ich immer so ein bisschen relativierend. Also ich versuche immer dann Argumente damit umzugehen. Und wenn ich sehe, wo die Kritik herkommt, wo der Punkt stimmt, nehme ich es an. Aber wenn ich irgendwo finde, weil es ist oft so, dass so 80% ist einfach so ein bisschen daneben. Es ist nicht ganz getroffen, was du meinst. Oder man hat es anders verstanden, dann tue ich schon gerne auch meinen Gegenpunkt nochmal sagen. Mhm. Um herauszufinden, was hat er genau gemeint, habe ich es falsch verstanden oder
3 Minuten lang
zurückdissen. Ja, genau, 3 Minuten Vollgas. Aber jetzt nicht... Ja, da bin ich noch nicht so gut. Also wenn Kritik geäußert wird, wo die schon ein bisschen in die Tiefe gehen und herausfinden, okay, wo ist genau dort der Punkt, wo sie muss annehmen. Aber sag auch, wo die Kritik vielleicht nicht das so gesehen hat, wie es geäußert worden ist. Also einfach zum dieser Person nochmal mehr Informationen geben, zum sagen, ich sehe es so ist es aus meiner Sicht, findest du es immer noch? Oder habe ich deine Kritik jetzt können, ja, ein bisschen mit neuen Informationen ja, ein bisschen in ein anderes Licht bringen oder dich nochmal umdenken lassen oder so.
Mhm.
Das ist schon etwas, wo ja.
Also du fragst dann auch richtig nochmal so ein bisschen zurück und so, um es dann auch genau wissen, was er gemeint hat. Oder
ja, sie. Voll. Ja. Genau, das Erste ist immer, wie meinst du das genau? Kannst du es ein bisschen erläutern, was mir nicht ganz klar ist? Und dann aus der Erläuterung raus kann ich dann auf einzelne Punkte eingehen und sagen, ah, okay, das sehe ich oder das sehe ich nicht. Und dann wollte ich aber, dass die andere Person das auch ganz klar stellt und nochmal mir klar macht, damit ich entweder daraus lerne oder verstehe, okay, das ist eine Kritik, die nicht so ja, durchgedacht war.
Gibt es denn auch Sachen, die dich noch länger beschäftigen, weil es wirklich irgendetwas getroffen hat, was stimmt oder wo du daran arbeiten willst?
Wenn man darüber geredet hat, nicht. Weil dann ist es für mich wie abgeschlossen. Was schlecht funktioniert bei mir, ist, wenn ich bei meinem Auftritt zum Beispiel jemand reinruft. Oder weißt du, so ein bisschen. Es gibt ja die, die entweder zu viel getrunken haben oder sich zu cool fühlen, um ins Mitlachen zu machen. In einem mega dummen Moment, hahaha, mega Ding. Und dann denke ich so, ich würde gerne jetzt kurz sagen, hey, was genau hat dich jetzt gestört? Was ist jetzt negativ gewesen? Oder wieso bist du jetzt so, hast du das Gefühl, musst du jetzt.
So besoffen.
Ja. Also eben, man kann sehr schnell auf etwas abschieben, aber es hat ja wahrscheinlich schon einen Grund. Vielleicht habe ich irgendetwas Falsches gesagt. Und mit diesen Sachen laufe ich oft dann um, aber da kannst du auch voll reinlaufen. Ich habe als ich beim Comedy Club in das Zelt dabei bin, hat es mit 20 auftreten. Und dann, es war von Anfang an komisch gewesen. Ich habe angefangen zu erzählen und dann irgendwie Leute gegeben, die nach dem Lacher vom Publikum immer noch so ein bisschen irgendwie so Stimmen habe ich gehört, immer wieder.
Und okay.
Ich habe mich nicht verstanden. Dann bin ich runter auf der Bühne, in der Pause, und ich dachte, hey, fuck, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, weil es wirklich, ich kann nicht darauf eingehen, ich habe nur 5 Minuten Zeit in der Konstellation, ich kann nicht jetzt, in meiner Show würde ich natürlich gerade sagen, hey, alles gut
bei dir
und so. Aber ich kann nicht darauf eingehen und alle anderen haben gemerkt, dass ich das versuche ignorieren und drüber reden und so. Und es kommt aber immer wieder und dann komische, einfach so dreigerüfte Töne. Und dann bin ich nach der Show, sind dann eine Veranstaltung zu dir gewesen und bla. Und ich so, hey, was ist heute los gewesen und so und bla. Und sie so, ah ja, es hat eben, wir haben irgendwie 50, 60 Tickets für irgendeine Institution gehabt, wo Menschen da sind mit, wie sagt man dem?
So Beeinträchtigungen.
Ja, Beeinträchtigungen. Ja. So. Und die können sich halt nicht so steuern und wenn sie lachen sonst oder später oder bla oder machen sonst einfach irgendwie Geräusche. Und das hat mich so irritiert, dass ich von mir aus davon ausgegangen bin, oh, irgendjemand versucht mir da so hacklen, weißt du, irgendwie mit Readings. Und im Nachhinein habe ich gedacht, look, wie schlecht kann man sich selber wie fühlen, ohne zu wissen, was los ist, anstatt dass du das einfach abhackst und sagst, okay, dann hockt halt ein Besoffener dort oder hockt halt jemand dort, der reingerufen hat. Aber gerade das als, oh, jemand hat mich scheiße gefunden oder Vinti ist voll gemein gewesen zu mir, mit dem Gedanken dann von der Bühne gehen, das ist so ein bisschen mein Problem. Das, wenn ich nicht darüber reden kann, dann gehe ich wie vom Schlimmsten aus.
Aber es ist wirklich auch ein Phänomen, oder? Man sieht ja auch immer genau die Person, die am wenigsten lacht. Und dann zieht einem das so an wie ein schwarzes Loch. Und du musst irgendwie fast krampfhaft versuchen, um die anderen zu sehen, die nebenan voll den Fun haben, oder?
Ja, mega. Das ist, also im Theater ist es ein bisschen weniger, weil ich schaue immer, dass es alt und dunkel ist wie möglich. Und ich sehe nur bis die dritte Reihe oder so. Aber auch dort, wenn du dann irgendjemanden siehst, der ernst reinschaut, es ist wirklich wie ein Magnet. Es zieht einem an, man schaut die ganze Zeit. Man sollte ja wie so irgendwie 3-4 Punkte haben, wo man so ein bisschen alterniert, wo die Leute einfach sich ein bisschen angeschaut fühlen.
Genau.
Und ich hänge dann einfach bei denen. Dann schaue ich von dem armverschränkten Typ zu dem, der hässig drin schaut, die ältere Dame, die die Augen nicht mehr mag aufhalten. So. Also, es gibt immer, weißt du, so Leute, die dort hocken und dann so langsam so
Und dann nach der Show sagen Time of Our Life.
Ey, immer die. Es ist so komisch. Es ist wohl oft so, dass dann die wirklich, also nicht Time of the Life unbedingt, aber so ein bisschen als, die kommen dann handschütteln und sagen, hey, stark, wirklich stark und so, das, was du machst, ist wirklich bewundernswert und bla 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 und so. Und ich merke, ich bin eigentlich auch so ein Zuhörer. Mhm. Ich bin nicht ein Lautlacher oder irgend so etwas. Ich bin, wenn ja. ich in einem Konzert bin, irgendein Rapper gesehen, der voll abgeht, ich bin dann dort und ich tauche einfach so ab in, mhm. weil ich so ernsthaft zuhöre, aber der denkt so, hey, was läuft mit dir? Das ist voll die Stimmung runterzuziehen. Und das ist etwas, wo ich auch am Lernen bin. Zu denen dann mehr schauen, wo viel lachen und der Ecke, die ein bisschen laut ist und die mitnehmen und so. Aber hast du das auch in dem Fall, dass immer der anschaut, der nicht lacht?
Ja, absolut, ja. Und letztes Mal, also, oder eins von den letzten Mal, ist sogar irgendjemand gewesen, wo ich noch überlegt habe, ist das jetzt die Ex-Freundin von einem anderen Comedian? Oder ist, weißt du, und dann überleist du auf einmal so komische Sachen, während dem, dass du eigentlich ein Performer bist. Und dann kommen so komische Ebenen. Aber ich habe eh allgemein das Gefühl, dass man einfach auch schnell Sachen irgendwie beurteilt. Oder eben Leute, die jetzt nicht so lachen, denken, die haben vielleicht nicht so Spass oder die sind unfreiwillig da oder die wollen am liebsten wieder heimgehen. Oder auch in anderen Situationen, dass man gerade so ein bisschen ein Bild hat, wie sich jetzt jemand missverhalten oder wie jemand recht ist. Und man liegt aber völlig falsch, oder?
Ja, es sind, glaube ich, einfach die eigenen Ängste, die man hat. Die Befürchtungen, dass einem eben Scheiße findet oder nicht lustig oder was auch immer. Und dass sobald man das Indiz dafür sieht, dass einem gerade so die Bestätigung gibt und gerade so, oh, siehst du, der hat dich jetzt eben Scheiße gefunden, hat genau nicht gelacht. Aber dabei, man sieht gar nicht in die Leute rein. Und man könnte ja auch umgekehrt unterwegs sein. Man könnte einfach, also weißt du, so voll in der Illusion leben, alle finden mich mega geil und die völlig ignorieren und gar nicht sehen. Irgendwo eine Mischung ist, glaube ich.
Ich glaube auch, ja, irgendwo dazwischen wäre noch gut. Ja. Ja. Aber ich glaube, das macht ja irgendwie einen Künstler auch aus, oder? Dass man irgendwie nicht in der kompletten. Also auf der einen Seite brauchst du, glaube ich, ein bisschen Selbstüberschätzung, damit du überhaupt anfängst mit Comedy. Weil du musst ja ein bisschen von dir überzeugt sein, dass andere auch zum Lachen springen
können. Schon
bevor du dann wirklich lustig bist.
Oder es muss dir ein bisschen egal sein. Du musst
es muss dir ein bisschen egal sein.
Wie? Ja, nicht zu sensibel sein, um ja, das Risiko mal eingehen und nicht wissen. Ja.
Ja. Und in anderen Situationen hast du das auch schon erlebt, dass du irgendjemanden schon falsch eingeschätzt hast oder so, dass du gemerkt hast, jetzt habe ich eigentlich jemanden fast ein bisschen vorschnell irgendwie verurteilt, oder?
Ich bin vor noch nicht so lange auf dem Trip, wo ich anfange zu lernen, ein bisschen authentischer sein. Das ist so eigentlich der Weg, den ich seit 2 Jahren mir so vorgenommen haben, dass ich mehr bei mir sein will und nicht mehr immer in Relation zu anderen existiere, immer als reaktive Sache irgendwie da sein. Also immer zu schauen, okay, der hat das gern, also bin ich ein bisschen in die Richtung und bei dem kann ich so reden, weil der findet das gut und einfach so wie allen gefallen, so ein bisschen People-Pleaser-mäßig oder so, mehr von mir aus einfach etwas sein und dann damit leben, wie andere einfach darauf reagieren. Und darum habe ich lange Zeit habe ich das schon gehabt, falsch eingeschätzt oder irgendwie im Freundeskreis. Und dann hast du einen, der einfach nicht mitlacht oder nicht positiv ist oder einfach nicht lächelt, nicht freundlich schaut. Und dann habe ich immer wie dort mega dran gehabt, um diese Person auch noch überzeugen von mir oder fragen, hey, was machst denn du? Ah, okay, ja. Und dann so, ich habe das immer gut können. Ich habe immer können mitreden mit Sachen, die ich eigentlich keine Ahnung habe. Weil ich vor allem ein bisschen Ahnung habe und dann kann ich einfach über irgendein Fachgebiet von dir kann ich mit dir mitreden. Also ich kann dir Fragen stellen, die nicht so oberflächlich sind, dass du wirklich das Gefühl hast, ah ja, der ist interessiert und ich bin dann auch interessiert. Aber es ist so etwas, wo einfach zum jemanden auch für mich gewinnen, zu merken, ah, okay, gut, der findet mich auch nicht scheiße. Ja, könnte der mich echt noch scheiße finden? Bei dem noch,
okay, das ist ja mega anstrengend
eigentlich. Mega. Das ist, keine Ahnung, das ist so ein von Kindheit irgendwie bliebenes Ding, dass man will, gemacht werden. So.
Ja, ich glaube, das ist ja etwas, wo jeder in sich hineinträgt, oder? So einen Grundwunsch irgendwie in sich hinein, dass die anderen einem gut finden oder einem akzeptieren. Oder?
Ja, es gibt halt die, die ohne das irgendwie gut auskommen, die Leute, die, also ich habe das immer mega speziell gefunden, wenn jemand gesagt hat, ah, der ist voll das Arschloch. Und ich meine, ich könnte ja auch ein Arschloch sein, wenn ich will. Oder wenn ich einfach nur das machen würde, was ich will. Oder nach meinem Ding würde gehen. und den Leuten voll direkt von der Grad würde sagen, was ich von ihnen halte oder was auch immer, dann könnt ihr das auch. Aber ich kann das nicht, weil ich nicht das Risiko eingehen kann und weil ich mich nicht getraue, jemandem vielleicht das zu sagen, was ich in dem Moment denke. Und dann merkst du, du bist mit dem zusammen gewesen und der hat dich mega cool gefunden. Und dann bist du mit dem zusammen gewesen und der hat dich cool gefunden. Aber die zwei hassen sich oder könnten sich nicht ausstehen. Fängst du dich an hinterfragen und merken, es kann nicht sein, dass ich authentisch bin, wenn ich auf beiden Seiten genauso. Es gibt schon Sachen, wo man halt Gemeinsamkeit so wie haben kann, aber wenn jemand gesagt hat, hey, der ist einfach voll, ja, der ist nicht so ein cooler, habe ich immer so ein bisschen auch gedacht, der ist ein bisschen freier als ich. Der kann einfach sein. Der hat den Mut oder der braucht das eben nicht so krass, das gefallen wie ich. Mhm. Aber es schwappt dann irgendwann über und dann wirst du dann gefällig, anstatt nur gefallen und dann wirst du dir selber untreu oder vergisst, was du eigentlich selber würdest wählen oder würdest sagen oder würdest wählen machen und du brauchst immer so das Gegenüber, um dann dementsprechend so den so den Gegenpart zu spielen sozusagen.
Du hast ja gesagt, seit 2 Jahren würdest du so ein bisschen authentischer leben. Gibt es irgendwie wie ein Ereignis, das das ausgelöst hat? Wieso kannst du überhaupt so genau sagen, dass das 2 Jahre sind?
Weil ich es mir zum ersten Mal bewusst gemacht habe. Weil ich zum ersten Mal wirklich angefangen habe zu sagen, ich muss an mir arbeiten, weil so viel läuft mega gut und es ist einfach organisch so entstanden, dass ich jetzt nicht so jemand bin, der mega seelische Probleme hat oder so Depressionen oder sonst irgendetwas. Ich habe einfach mega Glück gehabt, dass ich ja, mit den Lebensumständen, egal wie sie waren, sind, recht gut umgegangen bin und ja, immer zufrieden eigentlich gelebt habe. Und erst, als ich mit der Comedy halt angefangen habe, wie die Bühnenpersonen müssen künstlich wie erstellen, wie müssen Entscheidungen treffen, weil die entsteht auch, wenn du es nicht machst. Also kannst du dich dem nicht entziehen, dass du irgendeine Wirkung hast, wie du angelegt bist, wie du redest, wie du auftrittst, wie laut, wie leislich, wie klamaukig oder wie introvertiert du auf der Bühne auftrittst. Dann musst du dich dort wirklich entscheiden und das bewusst mal testen, mal so sein, mal so sein. Und das ist für mich wie ein Symbol geworden für im Leben, die Rolle, die du im Alltag spielst. Der machst du dich auch nie bewusst so dahinter. Du hockst nicht an und sagst, was will ich für einen besten Freund sein, was will ich für einen Partner sein, was will ich für einen Sohn sein, was will ich für einen Schwiegersohn sein oder einen Mitarbeiter oder so. Und all die Personas, die du als soziologisch wie spielst, all die Rollen, passieren einfach. Und wenn du das auf der Bühne mal bewusst machst und dann merkst, hey, das ist voll ich, das ist eine sehr authentische Art und Weise, wie ich auf der Bühne bin, aber das ist, wie ich auf der Bühne bin. Und das habe ich wie angefangen zu definieren und dann habe ich gemerkt, das andere außerhalb habe ich nie so angeschaut. Ich habe niemals versucht zu überlegen, wie wollte ich eigentlich sein. Wenn ich jetzt so einer gewesen wäre, der immer ist und einfach so ist, wie er ist. Und das zieht ja einem immer an, wenn du so Leute hast im Umfeld, wo du sagst, oh, der ist einfach so ein Verhängter, der ist einfach so ein Cooler, der ist einfach so, der ist einfach... Und das habe ich nicht gehabt. Ich habe schon klar meine Arten gehabt und Humor und bla, aber es ist immer sehr... Man hat es nicht können gerne haben. Ich habe keine Ecken, keine Kanten, einfach nur... Ja, man kann ein gutes Gespräch führen mit ihm, wenn man so drauf ist. Man kann mega lustig haben mit ihm, wenn man es lustig haben will. Aber das Gegenüber ist immer so ein bisschen im Lead, was er sagt, ich mache mit dem mache ich das. Ich kann ein bisschen alles und darum passe ich mich an. Ich bin voll das Chamäleon. Aber was, wie welche Farbe hat das Chamäleon, wenn er einfach mal im Nichts ist? Und diese Farbe zu finden, das habe ich mega interessant gefunden, um bewusst mal alles abgrenzen und nur ich allein zu überlegen, was bin ich, was will ich und wie will ich sein.
Und jetzt kennst du deine Farbe?
Nein. Ich bin noch am Anfang. Ich glaube, das müssen wir viel früher anfangen. Ich habe natürlich mit sehr vielen Sachen schon können arbeiten und gesagt, das wollte ich sicher behalten, das wollte ich sein, das wollte ich nicht sein. Aber ich hatte so ein Ereignis gehabt bei uns da, wo du kommst, hast du gesehen, die Baustellen. So ein Bauarbeiter ist aus der, gerade zum Arbeiten gewesen, bin ich an ihm vorbeigelaufen, habe ihn gegrüßt und dann auch nicht zurückgegrüßt. Und dann bin ich so ein bisschen Fust im Sack. Ich so, was grüßt er nicht zurück? Was läuft mit dem und so? Und nachher ist mir wie klar geworden, wenn ich gewusst hätte, dass er nicht grüßt, hätte ich gar nicht grüßt.
Ah, okay.
Wenn ich gewusst hätte, er würde mich wie ablehnen, mit meinem Gruß nicht erwidern, dann wäre ich einfach an ihm vorbeigelaufen. Und das nächste Mal laufe ich einfach an ihm vorbei. Und dann in diesem Spaziergang ist mir dann wirklich klar geworden, das macht voll keinen Sinn, dass ich kein Grösser bin gegenüber einem nicht Grösser und ein Grösser wird zu einem, gegenüber einem Grösser. Bin ich ein Grösser oder bin ich kein Grösser? Ich muss das für mich selber mal bestimmen. Und dann grüße ich immer, wenn ich grüße und grüße halt nicht, wenn ich kein Grösser bin. Dann entschlossen, doch, ich bin Grösser. Mir ist egal, ich grüße einfach, egal ob mich jemand zurückgrüßt oder nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die einem symbolisch wie einen ganz tiefen halt Punkt wie zeigen. Das ist ein Symptom von etwas, das ganz tief ist, wo man merkt, okay, du darfst nicht ein Spiegel sein und einfach nur, ja, so.
So wie ein Mond, der irgendwie
ja.
das zurückreflektiert, ja. aber nicht selber scheint, quasi.
Ja, gesagt, genau, ja. genau.
Und wenn du jetzt auch noch ein Hacker wärst, hättest du den Baum noch am Hand.
Ja, aber es gibt ja so Leute, wo du dachtest, ja, der ist ja so ein Hacker, der umarmt die Leute gerne.
Yeah.
Und das sie ist, ja, mal gut, mal nicht gut, mal kommt es gut an, mal kommt es nicht gut an. Aber das Wichtige ist, dass der sich für sich entschieden hat und gesagt, ich umarme Leute. So bin ich drauf.
Wieso sind eigentlich Free-Hacker, die man manchmal sieht, immer die, wo man das Gefühl hat, die haben selber am liebsten eine Umarmung?
Hey, das,
oder ist das auch wieder das Klischee?
Ja, also ich habe mir jetzt nie Gedanken über das gemacht. Gibt es das überhaupt noch? Also ich habe in der Schweiz...
Also bei uns sind schon Fuß, muss ich echt sagen. Da gibt es das ab und zu am Samstagnachmittag so in der Stadt.
Wo mit dem Schild rumlaufen?
Ja, ja, genau. Okay. Und es könnten die gleichen Leute sein, die vorher noch mit der Handpan Musik gemacht haben. So, so ein bisschen selber gestrickte Pulli und hast das Gefühl... Ich umarme dich vielleicht, aber ich weiß nicht, ob du, wenn du das letzte Mal duscht hast, so ein bisschen so.
Okay, okay. Ich glaube, also die Leute haben sicher von sich aus das Gefühl, es bräuchte mehr Umarmung in der Welt. Und vielen Leuten würde es gut tun, mal eine Umarmung zu bekommen. Viele haben das vielleicht nicht gehabt. Aber sie selber haben, ja, vielleicht haben sie auch das Bedürfnis zum... Also vielleicht haben sie es so, dass sie die Liebe verbreiten, die sie in sich haben. Und auch wenn es so ein kurzer Moment ist, geben es den Leuten die körperliche Wärme mit allen Emissionen, die sonst noch
so entstehen. Ja, aber der Ansatz wäre ja eigentlich nicht so schlecht, oder? Also grundsätzlich brauchen wir ja schon mehr Liebe auf der Welt, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube auch, wir sind jetzt in der Schweiz als Kultur sind wir jetzt nicht bekannt dafür, dass wir jetzt so die mega umarmenden Dinge sind, sondern wir sind sehr rational und machen viel im Kopf aus und mit Wörtern und sagen es einfach und sind es jetzt so die körperlichen. Also für das, dass wir 3 Küsschen geben, was jetzt auch nicht mehr ist, ich weiß nicht, ist das wieder zurückgekommen?
Machen wir das noch? Nein, ich glaube, das macht man nicht mehr so richtig, oder?
Das ist komplett aus dem Ding, glaube ich. Also, ja. Ich weiß noch, wie ich früher fremde Leute, die mir vorgestellt worden sind, mit 3 Küsschen begrüßt haben, weil es einfach so gemacht worden ist. Frauen 3 Küsschen, Männer einfach so einen Handschlag. Aber heute, also ich habe seit der Pandemie, glaube ich, nie mehr irgendjemandem ein Küsschen gegeben. Krass, Mann.
Stimmt eigentlich.
Das realisiere ich erst nicht. Ja, stimmt. Niemandem. Gar also niemandem. Eltern und so umarmt und knutscht, aber sonst so freundschaftlich Bekanntschaften. Oder wenn du jemandem vorgestellt wirst, nicht, gell?
Nein. Ich glaube, irgendwie, oder ist das eine Altersfrage oder so? Ich weiß gar nicht. Irgendwie sind es entweder Umarmungen oder Handschläge oder so.
Mhm.
Manchmal, wenn du so ein bisschen distanziert bist, ist es auch ein Fusch, so, wenn du nicht recht weißt, wenn du jetzt wirklich machen
ja.
Man hat ja mal eine Zeit lang gedacht, dass der Handschlag komplett wegfällt, quasi. So nach der Pandemie und so. Aber der ist dann, glaube ich, schon relativ schnell.
Ja. Stimmt, das ist etwas, wo man sich auch nicht wegdenken kann. Also wie es auch irgendeine Art von Begrüßung braucht. Und das, die offene Hand ist ja wie mega tief verankert.
Das stimmt. Tust du manchmal auch nach den Shows, weißt du, am Ausgang stehen und dich noch persönlich verabschieden?
Ja, ja.
Da gibt es ja auch die einen, die dann noch die Hand geben oder so.
Ja, voll. Also eben, wenn die Leute noch dort sind, meine Shows gehen ein bisschen lang zum Teil. Wenn sie noch mögen und noch in dem Foyer stehen, ich sage auch immer, ich bin nachher noch draußen und so. Und dann komme ich raus. Und wenn so Grüppli sind, gehe ich einfach zu jedem Grüppli mal vorbei, bedanke mich, dass sie da gewesen sind. Und je nachdem, wie sie halt reagieren, meistens, also Handschütteln ist das Mindeste.
Das Mindeste?
Ja, also es gibt auch noch Fotos machen und cool und reden und noch eins trinken zusammen oder so.
Aber kein Küssli?
Nein. Das ist bis jetzt nicht vorgekommen.
Gell, das ist komplett aus der Mode.
Ja.
Gibt es zum Thema Kommunikation etwas, wo du auch weißt, das klingt dir nicht so gut? Oder dort drin bist du nicht gut? Kannst du dich gut entschuldigen?
Ja, ja.
Das glaube ich
noch. Das mache ich ja häufig.
Zu das häufig ist, vielleicht? Ist dann ja, auch das andere Extrem, ja, oder?
Vielleicht. Also mir ist es immer mega wichtig. Also das Sorry-Sagen ist für mich immer so, also das tut auch ein bisschen entschärfen und eben meine Neurose besänftigen im Sinne von, okay, hat er jetzt irgendwie, findet er das scheiße, habe ich zu viel geredet, habe ich das gemacht. Darum gehe ich nicht so viele so gesellschaftliche Runden, weil ich, immer wenn ich heimkomme, habe ich all die Gespräche im Hinterkopf und die laufen so durch und da hätte ich etwas, da ist Fettnäpfchen gewesen, dort hätte ich nicht sollen. Oder du redest mit zwei Leuten und so und bist mit einem, dann kommt jemand dazu, hey, oh, bist du auch da und so, und nachher weiss ich nie, muss ich denen sagen, sorry, ich sage schnell hoi? Oder muss ich dieser Person sagen, sorry, wir sind gerade voll im Gespräch? Und dann, wenn ich beiden Unrecht, und wenn ich den stehen lasse, dann sehe ich so, wie sie das Gesicht absackt. Oder wenn ich zu denen umdrehe, sind die langsam schon auch wieder am Gehen. Und so. Das schaffe ich einfach nicht. Man. Das sind so die Kommunikationssachen. Vielleicht gibt es irgendeine Etikette, die ich einfach nicht kenne. Was das Richtige ist, weißt du. So. So Swiss Comedy Awards war das so gewesen, zum Beispiel.
Aha, ja.
Also ich bin bei Focus, bin ich in dem Moderatorenteam.
Genau.
Und Yves Bossart, den ich mega Fan bin, zum ersten Mal gesehen, dass Swiss Comedy Awards und so. Und dann steht dran und sagt, hey, schön, cool, bist du bei uns dabei und so. Und ich sehe, ja, voll, bla, bla, bla. Kommt plötzlich eine Comedy-Kollegin, ah, Jäger! Dann, oh, ja, ho, ja, easy umarmt und ja, bla, was machst du, bla, 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 bla. Und die Person hat es auch voll nicht irgendwie, weißt du, so feinfühlig reagiert und gesagt, hey, redet noch schnell fertig. Ich habe einfach zwei Minuten mit der verbracht, bis dann die Yves und sie gesagt haben, hey, wir gehen einfach weiter. Ich so, hey, ja, sorry. Oh, shit.
Ja.
Dann habe ich so gedacht, fuck, man, was hätte ich jetzt machen müssen? Was wäre das Richtige gewesen? Sie stehen lassen und sagen, hey, warte schnell. Und
ich komme gerade zu dir.
Ja, ja, ja. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich Vorzug denen geben, wo du schon im Gespräch bist.
Ja.
Wenn du mit denen schon mega lange im Gespräch bist, kannst du ja eher mal sagen, hey, also wir sehen uns nachher, geil, ich muss da schnell heu sagen. Ja. Aber ich bin so schlecht in so Sachen. Nachher gehe ich heim und denke, oh nein.
Aber das stelle ich mir vor, dass das für eine introvertierte Person eh recht unbefriedigend ist, wenn du so viele Leute siehst und so die oberflächlichen schnell heu, wie geht's und so. Und am Schluss ist mit niemandem so richtig geredet, oder?
Es braucht so viel Energie. Es schlucht mich richtig, wenn ich muss in Gesellschaft sein und muss. Das ist für mich eine Performance. Ich muss wirklich performen, dass ich nicht meine Fresse ziehen, wo ich sonst würde, wenn ich jetzt dort bin und denke, hey, nein, wie lange geht das noch? Was muss ich da jetzt noch? Und ah ja, hoi, ja, mit dir habe ich auch noch nicht geredet. Und so. Dann denke ich, ey, keine Ahnung. Also für mich sind zwischenmenschliche Sachen entweder intim, nah und ernsthaft und von, ja, von irgendeiner Bedeutung oder unnötig.
Ja.
Und eben, wenn du nach der Show gehst, mit den Leuten reden, das ist ein ganz klares Ding. Das ist ein Beziehung zu den Leuten, die sind extra gekommen für dich, haben sich den Abend freigeschuffelt und haben
extra nochmal eine Hose angelegt.
Ja, voll. Und sind zu dir gekommen und haben zugelassen und sind da und sind jetzt noch im Foyer. Und dann ist für mich klar, das ist die Portion Interaktion, die es jetzt braucht und wo für die Portion, wie sie ist, auch gut ist, wie es ist. Und bei allen anderen ist es eben, einfach so ein Gesehen und Gesehen werden, gar nicht meins, überhaupt nicht.
Gell, ich bin ja so auch nicht mega extrovertiert, aber wahrscheinlich irgendwo eher in dem Spektrum, würde ich jetzt sagen. Schon vieles in der Gesellschaft oder so ist ja eigentlich für Introvertierte wahrscheinlich eher nicht so von Vorteil, ist wahrscheinlich schon eher auf extrovertierte Menschen ausgelegt, oder? Also wie nimmst du das selber so wahr?
Also gesellschaftlich ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, mittlerweile sind wir sogar recht isoliert. Nicht? Also für Leute, die einfach alleine sein wollen, funktioniert das Leben relativ gut.
Mhm.
Weil alles eigentlich möglich ist, bis zum Schaffen mittlerweile.
Mhm,
also du kannst schaffen, du kannst das Geld verdienen, du musst dein Haus gar nicht mehr verlassen. Wenn du, weißt, das Essen bestellst oder wenn du, es gibt auch von Coop und Migros gibt es ja auch so heimliefert Sachen und so. Also im Prinzip haben wir es schon so weit gebracht, dass man eigentlich nicht mehr in einer Gesellschaft sein muss. Es ist keine Bedingung mehr, zum im Leben vorankommen oder ja, überleben sozusagen. Das ist, glaube ich, eher in die andere Richtung gegangen, oder?
Ja, das stimmt, das ist recht. Musst du dich dann manchmal fast überwinden, um dann wieder mal ein bisschen rauszugehen.
Schon witzig. Ja.
Also weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel auch zuhause viel kannst arbeiten oder so.
Ja, für mich ist es halt so erfüllend, zuhause. Ich kann, das ist meine ganze Welt ist da. Also ich kann wirklich mein Arbeitszimmer und tauche ab in ganz andere Welten. Also wenn ich eine Geschichte finde, ich kann auch Drehbücher, Romane, Kinderbücher, was auch immer arbeiten, das gibt mir alles, was ich brauche. Und ich brauche auch ein bisschen die Einsamkeit, also das Alleinsein, damit ich kann die Gedanken zum Leben erwecken. Ich rede dann vor mich her und also Comedy zum Beispiel kann ich nicht einfach auf Papier still und ein Kämmerli machen. Ich muss im Zimmer rumlaufen und dann rede ich einfach vor mich her und ich habe sogar früher so einen. Also das mache ich jetzt beim neuen Programm wahrscheinlich wieder, aber wenn ich neues Material mache oder irgendwo bin, wo ich weiss, okay, dort will ich etwas Spezielles erzählen, dann lade ich auf YouTube, wenn du eingibst, Applaus-Sound. Kommt einfach so ein 4- oder 7-sekündiges Video, wo einfach so ein mittelgroßes Saal hörst, wo applaudiert und es klingt dann so ab. Ich lasse das laufen, höre den Applaus, klingt ab und dann spüre ich die Energie im Raum. Nach dem Applaus abklingen ist der Moment, wo was kommt jetzt. Und dann passieren Sachen, dann erst entstehen Sachen. Ich bin dann im Moment, wo ich dort bin und fange an zu reden und rede vielleicht eine Viertelstunde und komme nach einer Viertelstunde an einen Punkt, wo geil ist, wo dann der Anfang wird vom Ganzen.
Und nimmst du dich dann auf oder wie nimmst du denn die Essenz am Schluss dann raus?
Ich schaffe es meistens nicht rechtzeitig zum Mitschneiden. So. Ich muss es dann wieder rekapitulieren und dann mache ich mir eine Sprachnachricht oder renne dann schnell ins Zimmer und dann tippe ich das ab, was ich kann und versuche es wieder zu dingsen. Einmal okay am Laptop und denke so weit, ein Stück weiter, dass ich dann, wenn ich wieder ansetze, merke, fuck, nein, ich habe den ganzen Zwischenteil gar nicht aufgeschrieben. Ich habe gemeint, ich sage am Tippen, dabei bin ich. Und so bin ich ein bisschen am Hin- und Her jonglieren damit. Aber das ist halt so viel für mich, dass es ja also schon eine Reizüberflutung gibt, ohne
dass ich irgendwas anderes brauche.
Ja. Und das andere ist dann eben, schnell im Migros gehen, so zu essen kaufen, wieder heimkommen, schnell. Dann wieder, eigentlich so schnell wie möglich wieder da sein und die Zeit mit etwas Kreativem nutzen. So.
Also kann man schon sagen, du ziehst die Energie eigentlich recht aus dir und diesen kreativen Prozess aus.
Ja, oder? Ja. Also es ist auch ein komischer Prozess. Es ist nicht etwas, wo ich kann sagen, ich habe es im Kopf und jetzt geht es da raus, sondern ich muss es wie empfangen ein bisschen.
Okay.
Es ist, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Es ist wirklich so ein, ich vertraue darauf, ich weiß, es kommt. Und ich muss einfach dem Zeit geben und ein bisschen, oder spazieren gehen zum Beispiel. Ich habe so eine Theorie, dass die Ideenwelt ist etwas, was mich mega fasziniert. Okay. Wenn du sagst, oha, ich habe eine Idee. Also wenn du sie nicht schon gehabt hast, in dir, und dir bewusst warst, okay, das ist die Idee und jetzt kann ich sie führen, wenn das etwas ist, was kommt, von wo kommt es?
Ja.
Oder? Und das ist so wie das, was die alten Griechen schon gesagt haben mit dem Äther und so, oder was wir jetzt mit dem kollektiven Bewusstsein und so, so die Quantenphysiker das beschreiben. Das muss wie so ein Meer sein, wie so eine Cloud. Wie so eine iCloud-mäßige Wolke vor und dort sind alle menschlichen Sachen, dass es nicht nur vom Hirn raus ist, sondern auch von irgendwo ins Hirn. Also dass es eigentlich so einen Download gibt, aber es gibt einen Upload auch.
Okay.
Und so stelle ich es mir irgendwie vor, weil es gibt so ein Syndrom, zum Beispiel das Foreign Accent Syndrome. Kennst du das? Das
Nein.
Fremde Akzent Syndrom, also wie es auf Deutsch heißt. Das ist so Personen, die irgendeinen Hirnschaden haben, also aha, sie sind ja ohnmächtig geworden oder im Koma gelegen und dann wachen sie auf und plötzlich haben sie einen Akzent. So eine englische Frau redet plötzlich mit russischem Akzent. Und
ja,
sie,
genau.
Sie kann gar kein Russisch.
Ja.
Und was noch krass ist, ist ein Typ, auch ein Engländer oder so, ist irgendwie beim Pool am Rand angekommen, also ist im Pool gekumpelt und ist mit dem Kopf angekommen, ist im Koma gelegen, ist aufgewacht und spielt wie ein virtuos Klavier.
Das ist crazy, ja.
Also das muss man sich mal reinziehen, oder? Das ist nicht einfach etwas, wo in der menschlichen Natur einfach drin ist, wo du sagst, wow, er ist jetzt plötzlich, er redet mega schnell oder er kann plötzlich seine Stimmbänder anders brauchen, weil man kann singen oder so. Es ist Klavierspielen. Das ist nicht Natur, das ist etwas Kultur, kultiviert.
Ja, ja, wo du x Stunden hast du geübt hast, genau. Im Normalfall.
Und weil so viel zusammenkommt. Das ist nicht nur, er kann jetzt seine Stimme in diesen Frequenzen brauchen, wo du kannst sagen, singen wäre jetzt noch irgendwo natürlich. Und es ist ja ein reines also dieses Stimminstrument, das du anders brauchst. Und dass das jemandem einfach in den Kopf reinkommt, das kann ja nur bedeuten, dass die Fähigkeit im Äther irgendwo existiert.
Und er hat ja downgeloadet.
Ja, bei seinem Shutdown und Reboot hat er einfach wie falsche Verbindung bekommen. Und es hat eine andere Verbindung gegeben in seinem Kopf. Und plötzlich kann er, und er denkt in Tönen und ist nur so unterwegs. Das muss auch mega halt belastend sein auf eine Art. Aber der hockt an das Klavier und weiss, wie er seine Finger muss bewegen. Das kann ja nur wie das bedeuten. Mhm. Und wenn es das gibt, was auch immer der Äther oder die Cloud ist, denke ich immer, wenn ich mich bewege, dann bewege ich mich in der Cloud mal noch etwas anders hin. Wenn ich immer am gleichen Ort hocke, ist das wie so die gleiche Gedanken, Ideen, Wolke, die einfach so ein bisschen rum ist. Und dann muss ich mich bewegen. Und wenn ich mich bewege, dann ja, bewege ich mich auch durch verschiedene Ideen besser irgendwie durch, habe ich das Gefühl.
Ja, das glaube ich schon, dass das so ist. Dass du auch irgendwie eine neue Inspiration hast, wenn du an einem neuen Ort bist oder wenn du dich einfach auch schon physisch irgendwie bewegst, dass das irgendetwas auch im Hirn irgendwie animiert. Mhm. Wenn du jetzt so einen Shutdown mal hättest, wie der andere, der dann plötzlich Klavier gespielt hättest, oder hat, was würdest du denn können auf einmal?
Wow. So Klavier spielen und so finde ich schon mega krass, aber ich fände so Sprachen finde ich mega geil. Ich finde, wenn du jetzt plötzlich Russisch könnt, dann eröffnet sich dir, wie in einem Game, so ein komplett neues Level. Plötzlich hast du die ganze russisch sprechende Welt mit allem Wissen und allem, was rum ist, plötzlich zugänglich für dich. Und das ist schon mega wertvoll, finde ich. Also wenn man etwas könnte, also bei uns sagt man so, eine Sprache, ein Mensch. Also, wenn du mehrere Sprachen hast, bist du auch mehrere Menschen eigentlich. Du hast völlig andere Welten, die dir zur Verfügung stehen. Und das wäre wahrscheinlich... Ja, also von diesen normalen Sachen. Und sonst so Flüge und natürlich so Superkräfte ist natürlich immer etwas anderes. Was hättest du für eine Superkraft, deine, oder so eine normale Shutdown-Reboot-Situation?
Ja, Klavierspielen wär wirklich auch toll. Mhm. Also ein bisschen Klavierspielen kann ich, aber wirklich nur ganz rudimentär. Das wäre schon cool zum Können. Ist eine gute Frage. Früher habe ich immer ich so in den Träumen das Gefühl, ich kann fliegen. Und dann bist du aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Nachher hat es wie nicht rendern oder so. Ist wie so irgendwie stehen geblieben, so zumindest im Traum. Das habe ich immer oft vorgestellt als Kind, dass ich irgendwo runtergumpen könnte und dann fliege ich aber einfach. Oder du dann so wie schwimmen. Lustigerweise habe ich immer so Schwimmbewegungen gemacht, aber irgendwie so auf 30 oder 100 Meter. Und um so sich können fortbewegen, wäre sicher schon irgendwie eine coole
Sache. Hast du so luzide Träume dann? Also bist du dir bewusst, dass du am Träumen bist während dem Traum? Oder?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube, du merkst es erst im Nachhinein, wenn du aufgewacht bist. Irgendwie, was du jetzt gerade geträumt hast, weil du irgendwie von der Schlafphase her irgendwie nicht so mega tief gewesen bist.
Ja. Also normalerweise ist das so, also du hast keine Kontrolle im Traum, es passiert und nachher wachst du auf und dann weißt du es. Aber es gibt doch so Träume, wo du während dem Traum merkst, das ist nur ein Traum.
Ja, genau.
Und das habe ich als Kind 2-3 Mal gehabt, aber dann nie mehr.
Ja.
Im Traum realisieren, dass man träumt oder überhaupt die Welt der Träume, das ist etwas so unerforscht wie absurd und
ja, krass. Ja, wie willst du das erforschen, oder? Ist doch wahrscheinlich auch noch recht schwierig.
Ja, du kannst ja nur von außen irgendwelche Elektroden und keine Ahnung, ein bisschen Hirnströmungen messen. Also das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass man das Lernen zum Beispiel im Schlaf voll weitergeht. Also es gibt ja viele, wo du irgendein Problem hast, irgendwie schulmässig oder irgendetwas, wo du lösen willst und kannst schlafen und am Morgen wachst du mit der Lösung auf. Das ist, weil dein Hirn weiter darüber nachstudiert und darüber nachtüftelt. Auch im Schlaf. Und zum Beispiel Athleten machen das viel, dass sie also mit geschlossenen Augen sich viele Sachen visualisieren. Oder so Skifahrer siehst du auch immer oben an der Piste.
Ja, genau, wie es alles durchgeht. Ja.
Und das tut wirklich irgendeine Feinmotorik noch zusätzlich Dings. Es gibt sogar Versuche, wo die Leute Fitnessübungen gemacht haben im Schlaf. Und andere nicht, eine Kontrollgruppe. Und beide haben gleich viel trainiert. Und die es gemacht hat im Schlaf, hat mehr Muskelzuwachs gehabt.
Okay. Ja, ich mache meine Sit-Ups einfach nur im Schlaf.
Ja, ich auch.
Weiß nicht, ob das denn...
Nur im Schlaf trinkt eben nicht viel. Aber,
aber das andere glaube ich also weißt du, wenn du am Hirn einfach wie auch Zeit gibst, um überhaupt selbstständig darüber nachzudenken. Oder manchmal ist es ja auch so, dass wenn du duschst oder so, oder irgendwie das Handy jetzt nicht mit aufs WC nimmst oder so, dass du dann auf einmal auf Lösungen kommst.
Ja, ja, ja.
Oder wie eine andere Sicht hast, eine andere Anfahrtsweise.
Das Bewusstsein irgendwie mit etwas beschäftigt ist, Unbewusstsein können schaffen.
Ja.
Ja.
Das ist auch mega spannend. Mhm. Weil wir geben ja unserem Hirn fast nicht mehr die Zeit, um einfach mal ein bisschen runterzufahren und wirklich
selbstständig
etwas zu schaffen. Ja. Mhm. Wenn wir so von Träumen haben, was ist noch so ein Traum, den du dir unbedingt möchtest erfüllen in deinem Leben? Kann jetzt Comedy sein oder auch privat?
Also wenn ich wirklich von Träumen rede, dann sind es relativ bescheidene Sachen. Ich wünsche mir ein Haus auf dem Land, drei Hunde. Ja, schon eine weite Aussicht mit nichts und so ein Leben als Autor und vielleicht noch Bühne. Aber das ist so etwas, wo ich finde, das ist so wie die letzte Fessel, die man noch hat, ist so das Finanzielle. Mhm. Man hat so viele Freiheiten da und das Einzige, was einem noch mega halt so ein bisschen knechtet, ist, dass man muss schauen, dass irgendwie Geld reinkommt, dass man muss arbeiten und planen. Und wenn das so, ja, wenn ich mein Leben so günstig irgendwie aufbauen könnte, dass es wirklich nicht viel braucht, damit so der Monat überstanden ist, dann würde ich in diesem minimalistischen Ding mich mega wohlfühlen.
Wenn du nur zwei Hunde oder ein Hund hättest, wäre es auch noch ein bisschen günstiger.
Ja, das wäre
auch
noch ein bisschen günstiger.
Wie weit hast du das Gefühl, bist du weg von dem Traum?
Ah, ich bin so bei 60% oder so, denke ich.
Okay, ist aber gut, oder?
Ja, ich bin nicht mega weit davon entfernt. Also arbeitstechnisch zum Glück habe ich die Freiheit. Das ist immer noch sehr viel, was ich muss machen. Ich bin jetzt nicht so, wenn du jetzt keine Ahnung, wenn du Harry Potter geschrieben hast.
Gut, ja.
Oder, ja.
Ist eine andere Liga dann.
Ja, also ist jetzt ganz krass. Aber wenn du jetzt keine Ahnung, so ein Auto bist, keine Ahnung, der Fizek oder so, der sind ja mit dem Bruder schreibt doch zwei Bücher im Jahr. Einfach jedes Jahr kommt zack, etwas aus.
Aber wie viel Ghostwriter hat er eigentlich? Der schreibt ja nicht alles ganz selber, oder? Also ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, er hat doch wahrscheinlich so ein Team oder so. Keine Ahnung.
Boah, das wäre ja mega unmoralisch, ne? Dass er, weißt du, für etwas gefeiert wird. Also wenn er etwas zusammen macht mit jemand anderem, ist er ein Staatszimmer.
Das stimmt, ja.
Oder wenn er mal, egal was er macht, was nicht sein typisches Ding ist, muss er es immer anschreiben. Mhm. So, kein Thriller und so, einfach grossartig. Aber einfach so, dass das rausgehen und einfach in die Prärie rausschauen, den Wind in den Haaren spüren, dann einen Kaffee nicht draussen stehen und dann heimgehen und dann an die Schreibmaschine hocken, so vom Gefühl her. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, dass ich so einfach im Badmantel lebe. So.
Ja.
Ja.
Und bei 60%, wie viele Hunde sind das schon?
Eine.
Eine? Ja. Okay, gut. Dann bist du wirklich
hast du ihn vorgesehen, oder?
Ist mir im Fall nicht gross aufgefallen, ehrlich gesagt. Das ist ein kleiner
Hund. Ja, er ist noch klein.
Okay.
Ja.
Hey, ich hoffe natürlich, dass du dem Traum immer näher kommst. Und ich freue mich, dass wir darüber reden
konnten. Danke, haben wir darüber geredet. Schön war mit dir, danke.
Danke, Cenk.
Danke.
Alles Gute. Und vergesst nicht, um den Podcast natürlich abonnieren und auch mal beim Cenk und dem Reto Jost im Podcast vorbeilassen. Wort und Spiele, gell?
Genau.
Yes, danke vielmals für den Support und bis gleich.